Sie hören den Kurier.
Es ist der nächste Schritt in die Normalität. Nach den Impfstoffen von BioNTech, Pfizer und Moderna hat die Europäische Arzneimittelbehörde heute grünes Licht für einen dritten Impfstoff gegeben, jenen von AstraZeneca. Allerdings hat die Behörde darauf hingewiesen, dass es noch nicht genügend Daten über die Wirksamkeit des AstraZeneca-Präparats bei älteren Menschen über 65 Jahren gibt. Schützt der Impfstoff Ältere also wirklich nicht so gut wie die beiden anderen? Können ihn dafür jüngere Menschen unbedenklich geimpft bekommen und sind dann geschützt? Und wie muss Österreich jetzt die Impfstrategie anpassen? Dazu rede ich gleich mit der Virologin und Impfstoffexpertin Christina Nicolodi. Und unser Innenpolitikredakteur Christian Böhmer wird uns dann noch berichten, wie das Gesundheitsministerium jetzt vorgehen will. Mein Name ist Elias Nordmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Na, hätten Sie es gewusst? Seit 34 Tagen befindet sich Österreich im harten Lockdown. Mehr als ein ganzes Monat also. Ab 8. Februar wollte die Regierung den Lockdown beenden. Angesichts der aktuellen Zahlen ist das aber mehr als unsicher. Am Montag jedenfalls soll die Entscheidung fallen, ob der Lockdown verlängert wird oder es doch Lockerungen gibt. Vor allem der Handel will endlich wieder aufsperren und wir alle wollen endlich mal wieder zum Friseur. Aber wir erinnern uns, maximal 700 bis 800 Neuinfektionen pro Tag darf es in Österreich geben, damit der Lockdown beendet werden kann, hat Gesundheitsminister Anschober noch zu Beginn des Lockdowns gesagt. Davon sind wir aber weit entfernt. Am Donnerstag hat es wieder beinahe 1500 Neuinfizierte gegeben. Zu diesem konstant hohen Wert dürfte auch die 50-60% stärker infektiöse britische Virusmutation beitragen. Forscher wie Andreas Bergthaler von der Akademie der Wissenschaften in Wien haben in diesem Podcast an anderer Stelle ja schon Anfang Jänner gewarnt, dass spätestens im Februar die Mutationen die Überhand über das alte Virus gewinnen werden. Wir müssen also allesamt auf eine schnelle Impfung hoffen. Doch hier gab's zuletzt Hiobsbotschaften von den Herstellern. So will etwa AstraZeneca statt 80 Millionen Impfdosen bis Ende März plötzlich nur noch 31 Millionen liefern. Man hätte Produktionsprobleme im belgischen Werk. Die EU will das nicht auf sich sitzen lassen. Die belgische Arzneimittelbehörde hat jetzt auf Wunsch der EU-Kommission das betroffene AstraZeneca-Werk inspiziert. Ja, und gleichzeitig droht die EU auch mit rechtlichen Schritten. Aber ob das so klug ist, genau den zu verklagen, von dem man so abhängig ist? Immerhin soll AstraZeneca in fast allen europäischen Ländern das Rückgrat der Impfkampagne bilden. Denn der Impfstoff des britisch-schwedischen Konzerns ist nicht nur deutlich billiger als die Konkurrenz, sondern auch noch viel leichter zu transportieren und zu lagern. Was machen wir also? Wie kommen wir aus diesem Dilemma heraus? Dazu begrüße ich jetzt die Virologin und Impfstoffexpertin Christina Nicolodi. Frau Nicolodi, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen.
Bitte gerne.
Frau Nicolodi, heute hat die Europäische Arzneimittelbehörde über den Impfstoff von AstraZeneca positiv entschieden. Er wird also zugelassen. Es könnte aber sein, dass er bei über 65-Jährigen nicht so gut wirkt. Muss man im Gesundheitsministerium damit umdenken?
Bis zu dem heutigen Zeitpunkt nicht. Es ist von vornherein vorgesehen gewesen, dass die RNA-Impfstoffe für die Altersgruppen plus 65 vorgesehen sind. Jene, die eben in den Phasen 1 und 2 berücksichtigt werden und dass in weiterer Folge für die Phase 3 der Impfstoff für die Breite der am meisten eingekaufte Impfstoff, jener von AstraZeneca, verwendet wird. Es kann da nur sein, dass sich die einzelnen Phasen, wie jene der Phase 1, wo man eben diese Risikopatienten und die Älteren, und die Phase 2, wo man die systemrelevanten impft, sich etwas verzögert bzw. verlängern wird.
Mhm. Grundsätzlich wollte die Regierung bis Ende März alle über 65-Jährigen impfen, aber ist der Impfplan jetzt damit noch so zu halten?
Das wird wahrscheinlich so nicht mehr zu halten sein, sondern wird etwas verlängert werden. Das heißt, es wird über einen längeren Zeitraum die Älteren über 65, es wird einen längeren Zeitraum brauchen, um jene, die älter sind als 65, durchzuimpfen.
Mhm. Ist es eigentlich möglich, dass man einfach bei anderen Herstellern noch mehr nachbestellt, dass man das noch einhalten kann?
Das wäre möglich und das wäre auch eine der Möglichkeiten, die die Kommission sicher ins Auge fasst. Sie haben sich ja bereits auch dafür ausgesprochen, weitere Zulassungen auszusprechen bzw. andere Hersteller zu berücksichtigen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass es gar nicht an der Menge liegt, die die Kommission für die europäische Bevölkerung bestellt hat. Die Menge, die bestellt wurde, generell übersteigt tatsächlich das, was wir in Europa brauchen werden. Der eigentliche Flaschenhals ist die Produktionskapazität. Mhm. Das heißt, die Menge, die der Hersteller tatsächlich produzieren kann und in relativ kurzer Zeit auch zur Verfügung stellen kann.
Die EU drückt jetzt auf die Tube und hat da auch am Donnerstag Notmaßnahmen ins Spiel gebracht, etwa die Zwangslizenzierung für Impfstoffe, dass Konkurrenten diese gegen eine Gebühr produzieren könnten. Aber ist das so einfach, dass einfach ein anderes Unternehmen die Formel sozusagen nimmt und sagt, wir produzieren ab Montag, oder ist das gar nicht so leicht?
Das ist gar nicht so leicht, einerseits, weil die einzelnen Schritte der Herstellung und auch der Synthese der RNA bzw. der Vektoren gewissen Patenten unterliegen. Das heißt, die sind patentgeschützt und das wiederum unterliegt europäischem Recht. Und auf der anderen Seite gibt es dann noch die sogenannte Marktexklusivität für Arzneimittel, die vorher noch nicht zugelassen wurden. Und auch das unterliegt einer europäischen Gesetzesgebung und kann nicht einfach ausgehebelt werden.
Mhm. Sie haben es ein bisschen schon angesprochen, aber ich würde gerne noch mal ein bisschen darauf eingehen. In Deutschland wird bereits darüber diskutiert, dass man jetzt Jüngere, oder in dem Fall halt ein bisschen Jüngere vorzieht, und sich den Impfstoff von Moderna und Pfizer-BioNTech eben für ältere Personen aufhebt und die eher Jüngeren, aber vielleicht auch Risikopatienten, mit dem AstraZeneca-Impfstoff impft. Wird es da eine Verschiebung geben?
Das ist eine Variante, die gangbar ist und die machbar ist und auch für Österreich in Frage kommen kann. Also das heißt, dass man tatsächlich den Impfstoff, der ja auch in Risikogruppen wirkt, von AstraZeneca, mhm, auch in den Jüngeren unter 65 vorsieht und den RNA-Impfstoff, solange er in der Menge begrenzt ist, in Anführungsstrichen für die Älteren reserviert.
Ist es eigentlich möglich, dass man die Impfstoffe mischt, dass die Erstimpfung zum Beispiel ein RNA-Impfstoff ist und die zweite Impfung dann ein Vektorimpfstoff wie jener von AstraZeneca?
Davon würde ich abraten. Dazu gibt es auch keine Daten. Es gibt ausschließlich Daten über die erste und die zweite Teilimpfung des gleichen Impfstoffes und noch dazu des gleichen Herstellers. Es ist problematisch, wenn man besonders unterschiedliche Technologien miteinander vermischt. Das heißt, dass man vielleicht die erste Teilimpfung mit dem RNA-Impfstoff gibt und die zweite dann, mhm, mit dem Vektorenimpfstoff. Hier gibt es keine ausreichenden Daten und hier insbesondere hinsichtlich der Immunogenität und auch der Wirksamkeit nicht.
Es gibt jetzt noch einige weitere Unternehmen, die schon recht vielversprechende Impfstoffe ankündigen. Wie schnell könnten denn die kommen?
Eines, von dem man nicht besonders viel medial gehört hat, ist der Vektorenimpfstoff von Johnson & Johnson, der bereits seit dem 1. Dezember 2020 im rollenden Verfahren, mhm, in der EU ist. Hier hat man bereits gehört, dass mitunter bereits im Februar oder im März mit einer Zulassung zu rechnen ist. Und auch hier sind über die Kommission bereits Impfstoffdosen reserviert worden. Und auch andere Unternehmen, wie zum Beispiel CureVac, das deutsche Unternehmen, das einen RNA-Impfstoff herstellt, ist zwar derzeit noch in Phase 2, hat aber bereits verlautbart, dass sie damit rechnen, bis zum Sommer auch zugelassen zu werden.
Das heißt, die könnten jene Lücke schließen, die jetzt AstraZeneca oder auch Pfizer und Moderna aufgemacht haben?
Sie sind auf jeden Fall eine zusätzliche Alternative, auch wenn es jetzt bedeutet, kurzfristig, dass man die einzelnen Phasen verlängert, sind das zusätzliche potenzielle Kandidaten, um letztendlich zum Erfolg zu gelangen und die breite Masse durchimpfen zu können.
Der Wunsch und die Ansage des Gesundheitsministers ist ja immer, dass wir bis Herbst alle durchgeimpft haben. Ist das nach wie vor möglich?
Das ist nach wie vor möglich. Zwar haben sowohl BioNTech als AstraZeneca kurzfristig Lieferschwierigkeiten kommuniziert, jedoch, wie eingehend erwähnt, sind Verträge mit mehreren Unternehmen abgeschlossen worden und dadurch wir auf der einen Seite damit rechnen, dass sowohl BioNTech und AstraZeneca zumindest noch im ersten Quartal oder beginnend des zweiten Quartals diese Lieferschwierigkeiten überwinden werden, gibt es noch zusätzliche Kandidaten und zusätzliche Impfstoffe, die dann in Europa kommen werden, um dieses Ziel zu erreichen.
Mhm. Viel ist ja immer auch von der Wirksamkeit eben die Rede, aber was bedeutet denn genau so ein 65-prozentiger Schutz? Ist die Krankheit, wenn sie dann ausbricht, auf jeden Fall milder? Das heißt, bin ich da nicht mehr in Lebensgefahr?
Es gibt hierzu Daten, in der Virologie macht man große Unterschiede zwischen jenen, die bereits einen Antikörpertiter haben und jenen, die keinen haben. Jene, die einen haben, sei es durch eine natürliche Infektion, die wir vorher hatten, oder durch eine Impfung. Da hat man gesehen, dass zum Beispiel das Nebenwirkungsprofil besser ist. Das heißt, hat man vorher eine Infektion gehabt oder bereits die erste Teilimpfung erhalten, dann ist auch sind die Nebenwirkungen bei der zweiten Teilimpfung oder bei der Impfung selber geringer. Genau.
Das heißt, wenn die geringer sind, ist das ein Zeichen dafür, sozusagen, dass auch eine mögliche Erkrankung auch nicht mehr so stark wäre, ne?
Das ist richtig, genau.
Das wird jetzt auch schon diskutiert. Wenn man mal geimpft ist, ist man dann eigentlich wieder frei? Ist man dann Lockdown befreit? Muss man keine Maske mehr tragen? Kann man sich frei bewegen? Oder ist das auch von Impfstoff zu Impfstoff verschieden, ob man noch ansteckend ist und das Virus weitergeben kann?
Derzeit gibt es dazu noch keine Richtlinien von uns, vom Bundesministerium. Mhm. Das heißt, selbst wenn Sie geimpft sind, müssen Sie nach wie vor die Sicherheitsabstände einhalten und Maske tragen. Jedoch gibt es eben hinsichtlich dieser des Übertragungsrisiko bereits Daten von einzelnen Herstellern, wie zum Beispiel von Moderna, die in Tierstudien gezeigt haben, dass sie nach der Immunisierung tatsächlich ein geringeres Übertragungsrisiko haben. Und dass die Wahrscheinlichkeit, den Virus auf andere zu übertragen, reduziert ist.
Eine abschließende Frage hätte ich noch, und zwar immer wieder ist auch die Rede davon, dass man Kinder und Jugendliche vor allem in einer ersten Phase nicht impft, aber man muss auch dazu sagen, das sehen wir auch an den Schulen, Kinder und Jugendliche können auch Treiber der Pandemie sein, weil sie einfach sehr vielen sozialen Kontakt haben, sehr viele Schüler kommen zusammen, dann gibt es vielleicht auch Klassen, wo dann die Schüler sich durchmischen. Warum werden die nicht geimpft oder ist das auch einfach auch aus Sicherheitsgründen noch nicht möglich?
Das ist einerseits, muss man auch dazu sagen, dass das noch altersabhängig ist. Man hat bei den sehr Jungen aufgrund des unterschiedlichen Immunsystems und unterschiedlicher Anzahl an den sogenannten ACE-Rezeptoren, die notwendig sind, um für das Virus zu infizieren, geringer ist und daher dort, gerade bei den Jüngeren, das Risiko geringer ist. Aber sehr wohl dann mit zunehmendem Alter, besonders auch bei Jugendlichen, besteht ein erhöhtes Risiko, sich zu infizieren und auch zu übertragen. Mhm. Dazu ist es so, dass die Studien derzeit nicht ausreichen, um tatsächlich die Indikation auf die Kinder bzw. die Jugendlichen zu erweitern. Es ist aber laut Gesetz vorgeschrieben, die Studien auch durchzuführen. Und besonders für Moderna und BioNTech liegen diese Studienpläne bereits vor. Sie sind mit der Europäischen Gesundheitsbehörde abgesprochen und werden in den nächsten 1 bis 2 Jahren auch durchgeführt werden.
Das heißt, langfristig gesehen werden auch vor allem die Jugendlichen geimpft werden?
Genau, so wird es sein.
Frau Nicolodi, vielen Dank für das Gespräch.
Bitte gerne.
Ja, und was bedeutet das jetzt genau für die österreichischen Impfpläne? Bei mir ist jetzt unser Innenpolitikredakteur Christian Böhmer. Christian, was hörst denn du aus dem Gesundheitsministerium?
Also die Überarbeitung des Impfplanes ist ja seit Wochen eigentlich Thema. Und es ist zumindest zweimal in der jüngeren Vergangenheit jetzt über den Haufen geworfen worden. Eigentlich hätte ja am diesen Freitag gleichzeitig mit AstraZeneca auch der neue Impfplan vorgestellt werden sollen und müssen. Aber das ist alles abgesagt worden, weil einfach zu viele Bälle in der Luft sind. Also es sind jetzt, zum einen ist nicht bis zuletzt irgendwie unklar gewesen, für wen ist der Impfstoff zugelassen, was natürlich eine entscheidende Rolle spielt bei der Frage, wen kann ich damit impfen. Mhm. Zum anderen hat es immer wieder auch zuerst ja, wie berichtet vor einigen Tagen bei Pfizer, BioNTech und jetzt zuletzt auch bei Moderna, Lieferengpässe kurzfristige gegeben und die muss man auch irgendwie einarbeiten. Mhm. Und das macht es so schwierig, den Impfplan sozusagen letztendlich aufzustellen. Aber was man jetzt sicher sagen kann und was auch, glaube ich, über das Wochenende hinaus Bestand haben wird, dass an der grundsätzlichen Strategie vorerst einmal nicht großartig gerüttelt werden wird.
Okay, aber die Idee war, dass man bis Ende März alle über 65-Jährigen geimpft hat. Und ich glaube, an dem wird man kaum festhalten können, oder?
Ja, das würde ich so gar nicht sagen. Also ich habe im Kanzleramt nachgefragt, die halten nach wie vor am Ende März fest oder sagen möglicherweise Anfang April. Mhm. Aber die sind da nicht so pessimistisch, weil viele Sachen sozusagen noch offen sind. Moderna kann jetzt kurzfristig zwar weniger liefern wie Pfizer, aber das hat damit zu tun, dass sie die Werke hochfahren, hat man mir gesagt. Und Die sind eigentlich schon ganz, ganz optimistisch. Und was auch interessant ist, ist, dass sozusagen zwei Debatten, die ja zwischenzeitlich nach Weihnachten oder im neuen Jahr geführt wurden, nämlich das eine, müssen Politiker und bestimmte Personen früher geimpft werden. Und okay. Das zweite, ja, muss kritische Infrastruktur, also Leute, die bei Elektrizitätswerken, in Banken, in Medien arbeiten, sollen die nicht vorgezogen werden, dass das jetzt vom Tisch ist. Also es wird einfach die grundsätzliche, an der grundsätzlichen Strategie festgehalten. Wir impfen zuerst die ganz Alten in den Pflegeheimen, dann die ganz Alten draußen. Und ja, mit Glück werden die über 65-Jährigen bis Ende März geimpft sein.
Hat man sich da eigentlich sozusagen mehrere Szenarien überlegt? Also hat man da ganz klare Strategien, was passiert, wenn AstraZeneca überhaupt nicht liefern kann oder wenn, keine Ahnung. Also gibt es da verschiedene Modelle, die man da durchgespielt hat?
Sie haben offensichtlich mehrere Modelle durchgerechnet und durchgespielt. Was ich mir aber, weil das spielt ja auch damit mit hinein, was ich mir erklären habe lassen, ist, dass ein Problem diese neue ansteckendere Variante ist. Mhm. Also diese ganzen Mutationen, muss man, glaube ich, ehrlicherweise sagen, die hatten sie Anfang Jänner so noch nicht auf der Rechnung. Und die spielen uns jetzt ein bisschen oder wirken dem ein bisschen entgegen, weil sozusagen, wenn der Virus ansteckender ist, dann kann man wiederum, auch wenn man gut impfen kann, trotzdem nicht so viele Neuinfektionen riskieren, weil sich der dann schneller verbreitet und so weiter. Genau. Und das macht die Rechenmodelle irrsinnig schwierig und anfällig.
Mhm. Ja. Hast du was gehört? Wird man sich um andere Impfstoffe auch noch bemühen? Also man hatte ja schon gehört, dass der russische Sputnik 5 Impfstoff oder auch der Impfstoff vom US-Pharmaunternehmen Novavax schon relativ bald zugelassen werden könnten. Ist man da schon in Gesprächen?
Also ich weiß nur zwei Dinge, die habe ich auch direkt aus dem Kanzleramt bzw. aus dem Gesundheitsministerium und die scheinen mir schlüssig. Das eine ist, es wird keine Alleingänge geben. Also man wird jetzt nicht einmal offensiv bilateral verhandeln mit Ländern wie Israel und so weiter, was da alles gefordert wurde und was alles ins Spiel gebracht wurde über die aktuellen Dosen. Also langfristig über das hinausgehend, was sozusagen mit der EU paktiert ist oder was wir von der EU bekommen, da kann man natürlich bilateral reden, aber ehrlicherweise glaube ich, dass es jetzt um ein Delta geht, dieses Delta zwischen Anfang Februar, Ende März, Mitte April, wo sozusagen für Österreich und innerhalb der EU noch eine Knappheit da ist. Dann, wenn Klarheit ist, wenn möglicherweise schon ein vierter oder auch ein fünfter Impfstoff von der EMA zugelassen ist, dann werden sich viele Fragen nicht mehr stellen. Und wir haben ja bestellt, haben wir ja, je nachdem, wie man es rechnet, was zugelassen wird, aber anschaubar hat einmal von plus 50%, 60% gesprochen. Das heißt, wir haben ohnehin jetzt schon in dem Portfolio, das wir haben, viel zu viel Impfstoff für die Österreicher geordert. Also den werden wir ohnehin weiterverkaufen oder verschenken müssen. Mhm. Und die zweite Frage ist natürlich die wichtige, was ist von der EMA zugelassen? Und das ist ja beim Sputnik auch derzeit überhaupt noch nicht der Fall, dass der zugelassen ist.
Das heißt, hier müssen wir weiter warten. Eine letzte Frage, die ich noch, nämlich, es sollte ja beim Impfen sehr viel in Arztpraxen stattfinden. Hält man an dem weiter fest, dass man in Arztpraxen impfen will oder doch eher so sogenannte Impfstraßen aufbauen?
Also ich habe auch diese Frage habe ich heute authentisch klären können, weil ja andere Länder, Deutschland und so weiter, größere Impfzentren machen. Genau. Und das aufgrund des Datenschutzes zum Teil da schwierig war, weil ja viele Pensionistenwohnheime überhaupt nicht da an Elga zum Beispiel und dann angeschlossen sind und auch nicht die E-Card stecken konnten bis jetzt oder bis vor kurzem. Trotzdem ist man offensichtlich politisch der Ansicht in der Bundesregierung, dass man weiter an dem festhält, dass der Hausarzt impfen soll. Also die entsprechende Verordnung ist ja schon verabschiedet worden, ja, dass die Hausärzte impfen sollen. Warum? Also man geht davon aus, dass vor allem in den kleineren Gemeinden, in einem eher kleinen, strukturierten und organisierten Österreich, die Leute tendenziell, wenn sie Sorgen haben, dass ein Impfstoff nicht funktionieren sollte und so weiter, eher einem Arzt, dem Hausarzt vertrauen oder vielleicht jemanden am Distriktsarzt oder Gemeindearzt oder wem auch immer oder von der Gebietskrankenkasse, den sie kennen, als irgendeinem anonymen Arzt in einer Impfstraße. Also es wird, glaube ich, nicht Stand heute dazu kommen, dass wir zentrale Impfstraßen im größeren Stil aufbauen und haben, wie sie in anderen europäischen Ländern zum Teil schon stehen.
Gut, und bis es soweit ist, müssen wir mal darauf warten, dass überhaupt wieder mehr Impfstoff kommt. Christian, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Die Regierung hält also an den Hausärzten fest, auch weil die die ersten Ansprechpartner der Menschen sind. Ja, die Pandemie ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und es scheint, als würde er länger als nur die 42 Kilometer gehen. Eine kleine erfreuliche Nachricht habe ich für euch aber schon. Erstmals seit Jahrzehnten bleibt Österreich heuer von einer Grippewelle verschont. Bis jetzt gab es keinen einzigen Fall, sagt Gesundheitsminister Rudi Anschober. Aber wirklich überraschend ist das ja nicht, denn die Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus wirken ja auch gegen die Grippe und grippale Infekte, nämlich Maske tragen und Abstand halten. Viele Musiker jedenfalls haben die Zeit ohne Touren genutzt, um neue Songs zu schreiben. So auch die US-Band Kings of Leon, die ihre Single The Bandit vor 2 Wochen veröffentlicht haben. Wen sie mit The Bandit meinen, bleibt übrigens offen. Aber ich hätte da einen Verdacht. Das war's für heute von mir. Danke fürs Zuhören. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch gleich auf Apple Podcasts, Fire oder Spotify. Und ganz besonders freuen wir uns, wenn ihr uns für den Ö3 Podcast Award nominiert. Dafür ganz einfach auf oe3.of.at/podcastaward gehen und den Kurier Daily Podcast nominieren. Desto mehr Nominierungen, desto besser. Den Link dazu gibt es auch noch in der Beschreibung. Ich sage schon mal Danke und wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Elias Nadmesnik, over and out.